Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 3. Februar 2016. Das sind die Themen von heute. Repression gegen freiwillige Helfende in Griechenland. Vertrauliche Dokumente beweisen offenbar die Kehrtwende der EU. Und Leben im Untergrund. Seit 2 Monaten bewohnen Asylsuchende die Zivilschutzanlage München-Buchsee. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Lucarina Fuchs die aktuellen Meldungen des Tages.
Australien darf Asylsuchende weiterhin auf entfernten Pazifikinseln unterbringen. Das entschied das oberste Gericht in Australien heute Morgen, indem es die Klage einer asylsuchenden Mutter aus Bangladesch abwies. Sie war wegen eines medizinischen Notfalls nach Australien gebracht worden und weigerte sich, ins Flüchtlingslager zurückzukehren. Die Klage galt als Testfall für mehr als 260 Asylbewerber, die ihre Rückkehr ebenfalls verweigerten. Die australische Regierung lässt keine Bootsflüchtlinge ins Land, sondern interniert sie auf Inseln wie Nauru oder Papua-Neuguinea. Selbst mit anerkanntem Flüchtlingsstatus dürfen die Menschen nicht nach Australien kommen. Dies wird international scharf kritisiert. Immer wieder berichten Medien von den schlechten Lebensbedingungen in den entfernten Camps. Erst Mitte Januar wurde bekannt, dass es im Schnitt jeden zweiten Tag Selbstverletzungen in den Überseelagern gibt. Syrische Flüchtlingskinder schufteten für große Bekleidungskonzerne. Die Menschenrechtsorganisation Business and Human Rights Resource Center hat die Kinderarbeit in türkischen Bekleidungsfabriken aufgedeckt. Laut der deutschen Zeitung Taz haben die Kinder für Unternehmen wie H&M und Next gearbeitet. Das schwedische Unternehmen H&M gibt Fehler bei einem Zulieferungsbetrieb zu. Wie das britische Unternehmen Next hat sich H&M in der Zwischenzeit um das Problem gekümmert, während andere große Bekleidungsunternehmen keine Schritte gegen die Kinderarbeit unternommen haben. In der Türkei leben über 2 Millionen syrische Flüchtlinge. Laut der Menschenrechtsorganisation arbeiten bis zu 400'000 von ihnen illegal, unter problematischen Bedingungen und für sehr wenig Lohn. Yahoo, BP, Exxon. Grosskonzerne hadern mit ihren Geschäftszahlen und bauen kräftig Stellen ab. So plant der Internetpionier Yahoo, weltweit mehr als 1'700 Arbeitsplätze zu streichen. Der einstige Vorreiter im Internet ist der Konkurrenz von Google und Facebook derzeit nicht gewachsen und erlitt im letzten Quartal Milliardenverluste. Aber auch die Ölriesen bluten. Der Ölpreis ist im vergangenen Jahr stark eingebrochen. Bei Exxon halbierten sich darum die Gewinne und der Grosskonzern BP meldete letztes Jahr einen Verlust von über 6 Milliarden Franken. Beide Konzerne bauen nun Stellen ab. BP beispielsweise wird in den nächsten Jahren insgesamt rund 7'000 Stellen streichen. Das entspricht beinahe 10% der Belegschaft. In der Schweiz ertönen heute Nachmittag die Sirenen. Wie jedes Jahr im Februar findet der jährliche Sirenentest statt, um den Notfall zu prüfen. Bei dieser Gelegenheit macht der Schweizerische Gehörlosenbund darauf aufmerksam, dass es noch immer kein Alarmsystem für gehörlose Bürgerinnen und Bürger gibt. Obwohl das Bundesamt für Bevölkerungsschutz vor einem Jahr versprochen hat, eine automatische SMS-Alarmierung zu initiieren, ist noch nichts geschehen. In der Schweiz leben mindestens 500'000 Menschen mit einer Hörbehinderung. Ein nationaler SMS-Alarm könnte im Notfall ihr Leben retten. Und kommen wir zum Wetter. Am Donnerstag zeigt sich dann die Sonne bei 6 Grad. Einzelne Schneeschauer sind möglich. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen klettern auf maximal 10 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es weht ein rauer Wind auf den griechischen Inseln. Nicht nur für die Flüchtlinge mit den winterlichen Bedingungen, sondern zunehmend auch für die Personen, die den Menschen auf der Route nach Europa Unterstützung anbieten. 5 Rettungsschwimmer des Teams Humanity auf Lesbos wurden Ende Januar in Untersuchungshaft gesteckt, dies, weil sie Flüchtlinge aus dem Wasser holten. Und nun hat gestern die Organisation Statewatch vertrauliche Dokumente des Rats der Europäischen Union veröffentlicht. Diese sollen belegen, dass die EU offenbar darüber diskutiert, die Konzepte von Menschenschmuggel und Menschenhandel anzugleichen. Dies hätte in der Praxis Konsequenzen für die Freiwilligen, welche flüchtende Personen auf der Route nach Europa unterstützen. Ihre Arbeit würde somit zunehmend kriminalisiert. Der Berner Publizist Tobias Sennhauser ist seit Wochen auf Lesbos und beobachtet die Situation. Ich habe mit ihm telefoniert und gefragt, wie die Helfenden die Lage auf Lesbos erleben.
Ich würde immer noch sagen, dass die Situation katastrophal ist. Wir haben immer noch an die 2000 Flüchtlinge, die pro Tag nach Griechenland reisen, das eben in diesen gefährlichen Schlauchbooten, die oftmals kentern oder untergehen. Wir haben alleine im Januar 35.000 Flüchtlinge. Das sind 30% mehr als im gleichen Zeitraum im 2015. Und es gab auch schon wieder über 200 Tote. Und von daher würde ich überhaupt nicht von einer Entspannung der Lage reden, zumal eben jetzt der Druck auf die Flüchtenden nochmals erhöht wird.
Herr Sennhauser, die Organisation Statewatch hat geschrieben, ihr liegen vertrauliche Dokumente vor, die belegen, dass der Rat der Europäischen Union offenbar über die Möglichkeit diskutiert, die Konzepte von Menschenschmuggeln und Menschenhandeln gleichzusetzen. Die Details sind da noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass dies eine Auswirkung hätte auf die Arbeit von freiwilligen Helfer und Helferinnen in Griechenland. Habt ihr da auch schon etwas zu spüren bekommen von diesem Richtungswechsel?
Nein, wir haben in dieser Richtung noch nichts zu spüren bekommen. Und ich wäre auch vorsichtig, aus diesem Dokument jetzt voreilig Schlüsse zu ziehen. Denn es ist sowohl für die Helfenden hier auf Lesbos, und ich spreche hier von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten Aktivisten und Aktivistinnen, wäre es gefährlich, jetzt voreilig Schlüsse zu ziehen, aber auch für die Flüchtenden selber. Es ist wichtig, dass man bei den Fakten bleibt und über neuere Informationen erst berichtet, wenn auch gesicherte Informationen vorliegen. Es wurde nämlich schon dementiert, dieses Dokument, und zwar von einem Mitglied des Europaparlaments, der eben kategorisch verneinte, dass Aktivistinnen kriminalisiert werden sollte. Von daher würde ich sagen, es ist wirklich noch zu früh, jetzt dieses Dokument zu bewerten, und es bleibt wohl nicht viel mehr übrig, als noch abzuwarten.
Dieses Dokument wird also bei euch diskutiert, aber die Richtigkeit dieses Dokuments ist nicht wirklich belegt. Aber offenbar hat sich die Arbeit in Griechenland trotzdem verändert. Helfer und Helferinnen müssen sich ja jetzt registrieren, wenn sie vor Ort arbeiten möchten. Wie beeinflusst diese Regelung eure Arbeit?
Für die Arbeit der NGOs hier auf Lesbos ist das ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand. Sie müssen nun die persönlichen Daten von allen Mitgliedern bereitstellen, dies unter dem Vorwand, dass die Arbeit der NGOs evaluiert werden kann. In der Praxis ist das aber für viele NGOs, die eine möglichst kleine Bürokratie haben möchten, ein unnötiger zusätzlicher Aufwand, der natürlich auf Kosten der humanitären Arbeit geht.
Und weiter ist ja nach Berichten zufolge auch die Organisation Frontex aktiver jetzt in Griechenland. Sie berichten, dass Frontex Flüchtlinge, die mit dem Boot ankommen, direkt abfangen und in den Hafen bringen, und sodass die freiwilligen Helfer gar nicht mehr in Kontakt kommen mit ihnen. Zuvor wurde eigentlich immer bemängelt von Aktivisten, Aktivistinnenseite, dass die großen NGOs nichts tun. Wie sehen Sie denn jetzt das Eingreifen der Frontex und UNHCR?
Es ist schwierig, dieses Verhalten jetzt schon abschließend zu beurteilen, weil die ganze Sache hat erst am Montag jetzt begonnen. Es ist also eine ganz neue Entwicklung. Zuvor war es so, dass die Flüchtlingsboote tagtäglich und in der Nacht am Strand irgendwo andockten und dort dann von den Helfenden in Empfang genommen wurden, versorgt wurden mit Essen und Trinken und warmen Kleidern. Jetzt ist es, wie gesagt, so, dass die Flüchtlingsboote von der Frontex, der Grenzschutzpolizei der EU, abgefangen werden und die Flüchtlinge direkt an den Hafen von Lesbos gebracht werden. Wie genau man das jetzt lesen soll, das ist, wie gesagt, noch offen. Es kann damit zusammenhängen, dass Griechenland ja jüngst gegenüber der EU mehr Ressourcen für die Frontex gefordert hat, um eben den Ansturm der Flüchtlinge von der Türkei besser kontrollieren zu können. Denn die EU hat ja den Druck auf Griechenland erhöht. Sie soll endlich den EU-Grenzschutz gewährleisten, damit eben weniger Flüchtlinge nach Europa kommen.
Soweit die Einschätzungen von Tobias Sennhauser. Der Berner Publizist ist seit 2 Wochen vor Ort auf Lesbos.
Rabe Info.
Jede Woche bekommt der Kanton Bern bis 200 neue Flüchtlinge vom Bund zugewiesen. Seit Monaten ist der Platz in den bestehenden Kollektivunterkünften knapp. Und viele Gemeinden wehren sich davor, ihre Zivilschutzanlagen zu öffnen. Seit November wendet der Kanton deswegen Notrecht an, womit er die Gemeinden zur Mithilfe zwingen kann. Er wolle damit Obdachlosigkeit verhindern. Warum diese Zurückhaltung bei den Gemeinden? Einige begründen ihre Haltung damit, dass ihre meist unterirdischen Unterkünfte für kriegstraumatisierte Flüchtlinge ungeeignet seien. Es gibt aber auch Gemeinden, die freiwillig mitmachen. Zum Beispiel hat München-Buchsee Anfang Dezember in einer unterirdischen Zivilschutzanlage 120 Asylsuchende willkommen geheißen. Es ist eine reine Männerunterkunft. Lucia Vassella wollte wissen, wie sich die neuen Bewohner in München-Buchseer Untergrund eingelebt haben und hat die unterirdische Asylunterkunft besucht.
Ich heiße Ahmed Karimian, ich komme aus Iran, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in München-Buchsee. Das ist.
Ich heiße Nazari. Ich heiße Nazari und ich komme aus Afghanistan.
Ahmed und Nazari präsentieren stolz ihre ersten Brocken Deutsch. Sie sind voller Hoffnung. Sie möchten in der Schweiz leben, sagt Ahmed.
He said, I would like to live in this country and we are waiting for ordering of governments.
Nazari ergänzt, er würde gerne hier arbeiten und seine Ausbildung als Lehrer weiterführen.
Education, it will be good for me because I'm alone. I don't have any money in Afghanistan.
Doch im Moment warten sie erstmal auf ihre Asylentscheide und sind froh, dass sie in Sicherheit sind. Sie sind aus ihren Herkunftsländern geflüchtet. Sie erklären so gut wie es geht auf Englisch warum, aber es ist schwierig, ihren Erklärungen zu folgen.
After this, the police officer found an announce.
Ahmed war im Iran aus religiösen Gründen im Gefängnis und wurde gefoltert. Der 25-jährige Nazari arbeitete in Afghanistan als Lehrer und wurde in seiner Schule bedroht. Seine Eltern hat er verloren. Nun leben die beiden zusammengepfercht mit 118 weiteren jungen Männern in der Zivilschutzanlage in München-Buchsee. Standortleiter der Anlage ist Ferus Feratov. Auch er kennt noch die wenigsten Geschichten seiner Bewohner. In den ersten 2 Monaten stand der organisatorische Aufbau im Zentrum.
Wir hatten 120 Eintritte innerhalb von 2 Wochen, also 2 Arbeitswochen. Und dort hat Priorität gehabt, die Leute zu unterbringen, Auszahlungen und alles Mögliche zu organisieren und auch unsere Infrastruktur hier aufzubauen, oder? Aber es wäre wichtig, und ich wette das auch für mich persönlich, sich auch, wenn es nur ein paar Minuten ist, pro Tag, ein bisschen Zeit hat, um sich auch ein bisschen mit den Leuten zu unterhalten. Weil es ist wichtig, auch für sie, für die Leute.
Die unterirdische Asylnotunterkunft in München-Buchsee befindet sich im Eggacker, etwas abseits des Dorfzentrums, nahe einer ruhigen Wohngegend. Eine kleine, schwere Türe führt hinein in eine eigene Welt. Heftiges Treiben um einen Billardtisch. In allen Ecken stehen oder sitzen junge Männer. Sie schauen auf ihre Handys oder hören Musik und grüßen freundlich. Es mieft. Für die 120 Bewohner stehen gerade mal 6 Schlafsäle, eine Küche mit 4 Kochherden und 3 Aufenthaltsräume zur Verfügung. Ferus Feratov zeigt mir die Räume.
Hallo, everybody. No, it's okay. Das ist der eine Fernsehraum, wo Sie zurückziehen können, ein bisschen Fernsehen schauen oder Playstation spielen. Das Normale, halt ein bisschen Freizeitgestaltung. Enjoy your day. Wir sehen die Leute, das sind Bewohner, die bei uns die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Also sie arbeiten, sie haben ihr Entli, sagen wir, und für das können sie ein bisschen etwas dazu verdienen. Je nachdem, was sie arbeiten, können sie 3 Franken oder 6 Franken pro Tag über. Und das ist eigentlich so eine Infowand für die Bewohner, da sehen sie, welche Leute das für die folgenden Wochen eingeteilt ist, für ein Entli. Da sehen sie eben so Klassenlisten. Ich tue das Ressort freiwillige Arbeit auch betreuen, sprich Deutschkurse. Und dann haben wir jetzt 3 Klassen starten am 12. Januar.
Wie ist denn die Verständigung mit den Leuten, wenn man jetzt da so die Wand sieht, ist alles ist Englisch, ist das, geht das einfach?
Es ist nicht ganz einfach. Also wir haben jetzt das Glück, dass wir ein paar Bewohner haben, die sich in Englisch verständigen können. Und eins von den Ämtern ist, auch das seht ihr jetzt hier zum Beispiel, steht Übersetzungen, Arztbegleitung. Also wir haben immer jemanden von den Bewohnern, der das Ämtchen hat, Übersetzungen. Und dann können die Bewohner, die sich eben nicht verständigen in Englisch, die Person holen, sei es für ins Büro oder für die Arztbegleitung. Also sie haben immer jemanden, der sich übersetzen oder verständigen kann. Wir haben jetzt die Küche, wo unsere Bewohner selber kochen. Auch hier sind wieder 2 Leute, nachher, die das Ämtchen haben, die Küche zu putzen. Und hier sehen wir, also jeder Bewohner hat sein eigenes Schäftchen, wo er sein Zeug einschliessen kann. Und hier wäre auch einer der Schlafräume, wo wir kurz reinschauen können. Also ihr seht, das sind Massenschläge. Also es ist nicht so, dass hier jeder sein Einzelzimmer hat. Also, ja.
Wie gross sind die Zimmer?
Wir haben jetzt 4 24er und 2 14er Zimmer. Auch hier haben wir allgemeine Informationen, sprich, was jetzt die Freizeit anbelangt.
Was haben Sie für Freizeitmöglichkeiten, abgesehen von den Deutschkursen im Moment?
Wir haben jetzt so einen Meditationskurs, Shibashi. Nächstens wird es auch Sportaktivitäten geben, da sind wir auch in der Vorbereitung. Also wir sind immer dran, also wir haben erst seit dem 1. Dezember offen, müsst ihr halt auch wissen. Und es braucht auch seine Anlaufzeit, bis das alles mit dem Kontakt und mit der Organisation, mit der Planung. Aber wir schauen schon, weil das ist für mich jetzt persönlich auch ein wichtiger Teil, dass die Leute, sagen wir, nicht nur untergebracht werden, sondern eben auch können profitieren von Deutschkursen oder auch eben so sportlich sich können betätigen. Weil ja, was macht man den ganzen Tag drin, oder?
In der Asylnotunterkunft in München-Buchsee wohnen ausschließlich junge Männer. Die meisten kommen aus Afghanistan und sprechen Dari, die afghanische Variante von Persisch. Dass vor allem junge Männer in die Schweiz kommen, überrascht Ferus Feratov nicht.
Weil die Leute, die hier in der Schweiz angekommen sind, oder die sind auf der Flucht gewesen. Und das war eine schwere, auch zum Teil gefährliche Flucht gewesen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach irgendwo, sagen wir, zu Kabul oder zu Bagdad ins Flugzeug einsteigen und zu Zürich-Lothen ankommen. Sondern die sind wochenlang oder wenn nicht monatelang zum Teil auch zu Fuß unterwegs. Und dann schickt man natürlich die, die fit sind, eben sprich die jungen Söhne, dass wenigstens die einmal die Möglichkeit haben, in die Schweiz anzukommen und dann vielleicht von da aus versucht, die Familie zu unterstützen.
Probleme gäbe es deswegen nicht häufiger, bekräftigen Heimleiter und Bewohner.
Maybe sometimes we have problems, but it's not so hard.
Es gäbe manchmal Streitereien, aber nichts, was man nicht zusammen wieder lösen könnte, sagt Nazari.
Oh, it's not good. Sometimes it may happen for us.
Und ja, manchmal sei ihnen etwas langweilig, aber das sei normal und nicht essentiell. Im Großen und Ganzen seien sie einfach glücklich, dass sie ein Bett hätten und in Frieden leben könnten. Auch Ahmed aus dem Iran ist zufrieden, nur der Asylantrag könnte etwas schneller behandelt werden, meint er.
روند اینترویومون انجام بشه به نظرم خیلی بهتره.
Und er hat wie alle Bewohner Angst davor, dass die Polizei ihn abholt und ausschafft. Denn aufgrund des Dubliner Abkommens besucht die Polizei immer wieder mal die Asylunterkunft und nimmt Asylsuchende mit. Diese werden dann in das EU-Land zurückgeführt, in welchem sie zuerst registriert wurden. Bis Nazari und Ahmed wissen, wie es mit ihnen weitergeht, bleiben sie in München-Buchsee im Untergrund und unter sich. Kontakt mit der lokalen Bevölkerung habe man noch sehr wenig.
Ich möchte das gerne ein bisschen fördern, sprich einen Tag der offenen Tür organisieren. Aber da brauche ich ein bisschen Zeit, um das auch ein bisschen zu planen. Aber das gäbe eine gute Gelegenheit für die Leute, einmal herzukommen und zu schauen, wie das überhaupt aussieht, mit den Leuten auch ein bisschen zu reden. Ja.
Sie hörten eine Reportage aus der Asyl- und Notunterkunft München-Buchsee von Lucia Vasella.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Mittwoch, dem 3. Februar 2016 auf Radio Bern Rabe. Zum Nachhören gibt es die Infosendung auch als Podcast auf unserer Homepage www.rabe.ch. Dort finden Sie weitere Infos und die Links zu den aktuellen Beiträgen. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung hören Sie morgen Donnerstag. Beigetragen zu dieser Sendung haben Luca Rena Fuchs und Lucia Vasella. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Bleibt dran.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.